Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Geschichten, die einem erzählt werden, die man kaum glauben kann. So ist es auch bei uns immer im Konfi-Unterricht, wenn der beginnt. Bei uns heißen die Vorkonfirmanden Katechumenen, die Konfirmanden heißen wie bei euch Konfirmanden natürlich. Und wenn der Unterricht beginnt, dann möchte man sich näher kennenlernen, wer oder wie der Pfarrer eigentlich ist. Die Kinder müssen mich kennenlernen und ich muss natürlich die Vorkonfirmanden und die Konfirmanden kennenlernen. Und sie bekommen von mir in der ersten Stunde eine ungewöhnliche Aufgabe. Sie bekommen die Aufgabe, das Lügen zu lernen. Sie sollen lügen, was das Zeug hält, in der zweiten Stunde. Drei Geschichten sollen sie erzählen, zwei sollen erstunken und erlogen sein und eine soll natürlich wahr sein. Und meistens sind es spektakuläre Geschichten, die man zu hören bekommt. Da erzählt zum Beispiel eine Konfirmandin, ich habe ein Känguru auf der Straße, auf der Hauptstraße gesehen und die Geschichte stimmte tatsächlich. Auch ich muss immer drei Geschichten erzählen, natürlich, damit die Konfirmanden mich kennenlernen. Und ich erzähle Ihnen jetzt meine drei Geschichten und mal schauen, ob Sie rausbekommen, welche die wahre Geschichte ist. Die erste Geschichte, die ich immer erzähle, ist natürlich absolut spektakulär. Jeden Sommer fahren wir auf Sommerjugendfreizeiten und vor einigen Jahren ging es nach Schweden. Und in Schweden natürlich, da wacht man einen Ausflug nach Stockholm. Und was machen die Jugendlichen in Stockholm? Was macht man da? Man geht zum Meckes natürlich, die einzige Attraktion, die es da gibt. Und die Älteren und Erwachsenen, wo gehen die hin? Die gehen ins Hardrock-Café. Das habe ich mit zwei weiteren Teamern gemacht. Und als ich ins Hardrock-Café reinkam, wisst ihr, wer da saß? Madonna. Links und rechts mit einem Bodyguard. Ich gehe zur Theke hin und sage dort, bitte spiel das Lied Like a Virgin ein. Und dann bin ich zu Madonna hingegangen. Die Bodyguards schauten mich übel an, aber ich habe sie gefragt, do you want to dance with me? Und sie hat getanzt. Und dann war ich in der Zeitung in den Stockholmer Tagesblatt. Wahr oder falsch? Meine zweite Geschichte, noch viel spektakulärer. Vor einigen Jahren habe ich den spektakulärsten Kriminalfall in Köln gelöst. Ich habe einen Menschen verfolgt und er kam schließlich hinter Gittern. Und er war ein Kriminalpolizist. Und ich bekam eine unglaubliche Belohnung für mich. Der Beginn meines Wohlstandes. Wahr oder falsch? Meine dritte Geschichte noch viel spektakulärer. Ich bin begeisterter Motorradfahrer und irgendwann habe ich meinen Traum erfüllt. Meine Frau hat es mir erlaubt und dann habe ich an der Rallye Paris-Dakar als Privatier teilgenommen. Die Kirche hat mich gesponsert. Auf meinem Motorrad war auf der rechten Seite drauf Glaube bewegt. Und dann bin ich die Etappen gefahren. Allerdings bin ich nur bis zur dritten Etappe gekommen in der Wüste von Marokko. In einem Sandfeld habe ich mich hingelegt, 20 Meter über den Lenker geflogen und hatte meinen rechten Arm gebrochen. Das Ganze musste abgebrochen werden, leider. Und trotzdem war ich in den Nachrichten drin. Drei Geschichten, die sich unglaublich anhören, oder? Aber eine ist wahr. Habt ihr eine Ahnung, welche wahr ist? Wenn ihr jetzt meine Füße sehen würdet, meine Schuhe, würdet ihr sagen, Madonna, natürlich, völlig klar. Nein, die ist es nicht. Welche könnte es sonst sein? Die letzte! Klar, wer gesehen hat, da vorne steht ein Motorrad, da bin ich mitgekommen, aber die stimmt auch nicht. Es kommt eigentlich nie jemand drauf. Die Geschichte ist wirklich wahr. Ich habe einen Kriminalpolizisten hinter Gitter gebracht. Er hat Postfilialen überfallen, 10 Stück mit Geiselnahme vorgehaltener Waffe. Und irgendwann hat er unsere Postfiliale überfallen und ich habe ihn verfolgt. Naja, die Geschichte ging weiter, das ist jetzt zu viel und er hört ja gar nicht mehr zu und denkt die ganze Zeit über den Kriminalpolizisten nach. Wenn ihr die Geschichte nachher hören wollt, sprecht mich nochmal draußen drauf an. Unglaubliche Geschichten. Auch im Glauben, den wir erleben, gibt es unglaubliche Geschichten. Ich habe in meinem Leben Wunder erlebt, wenn ich die anderen erzähle, die sagen auch, das stimmt nicht. Wenn ich sie meinen Baubrüdern erzähle, die mit mir studiert haben, dann sagen sie, lobt den Herrn, weil sie es nachvollziehen können, weil sie selber natürlich, weil wir im Glauben miteinander Dinge erlebt haben oder erfahren haben, dass unser Herr Wunderbares möglich macht. Wenn einem einer eine ungewöhnliche Geschichte erzählt, dann muss man sich immer fragen, stimmt das oder hat er einen Spleen, übertreibt er oder ähnliches? Man überlegt sich das Ganze. Und wahrscheinlich war es ähnlich Auch bei Johannes dem Täufer, von dem wir gerade gehört haben. Ist das wahr, was ich über Jesus höre? Diese Frage, die musste sich Johannes der Täufer stellen. Im Gefängnis war er, so haben wir gerade gehört. Im Knast saß er, wie auch der Kriminalpolizist, den ich überführt habe. Er nannte sich Wegbereiter Jesu und wartete sehnsüchtig auf den, von dem er verkündigt hatte. Eine seltsame Persönlichkeit war Johannes der Täufer. Ich vermute, die meisten wissen ziemlich viel von ihm. Einer, der von früh auf ausgesucht war, ein Prediger Gottes zu sein. Und alles an ihm predigte, auch als erwachsener Mann. Seine Kleidung, ein Kamelhaarmantel. Wenn Sie einen Kamelhaarmantel im Schrank haben, ist das ein feines Stöffchen. Aber damals war das ein raues, kratziges Gewand. Wir erfahren Unglaubliches von ihm. Er ernährt sich vom wilden Honig und wildem Honig und von Heuschrecken. Unglaublich, aber so berichtet es die Bibel. Alles an ihm predigt, wie ein Prophet tritt er auf. Am Jordan predigt er. Und was er zu sagen hat, das ist absolut radikal. Er fordert alle Volksgenossen auf, umzukehren, sich an Gottes guten Lebensregeln neu auszurichten, neu die Beziehung mit Gott einzugehen. Und Johannes ist ein Mensch, der authentisch ist. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt ganz offen, was Sache ist. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft. Seine frohe Botschaft ist es, er predigt von dem, der nach ihm kommen wird und dem er nicht wert ist, die Schuhriemen zu lösen. Menschen sind von ihm fasziniert. Er ist eine Attraktion. Sie gehen zum Jordan hin, um ihn zu erleben. Manche glauben dem, was er sagt, vertrauen darauf und lassen sich waschen. Wir sagen heute taufen. Sie wollen umkehren, sich neu auf Gott ausrichten. Andere wiederum sind angewidert von seiner Radikalität, die er mit seinen Taten und mit seinen Reden ausdrückt. So auch die Einflussreichen seiner Zeit, die religiöse und politische Elite. Und dann passiert es. Johannes nimmt den Mund zu voll, klagt König Herodes offen an, dass er im Ehebruch lebt, fordert ihn auf, sein Leben zu verändern. Das geht nicht. Er muss mundtot gemacht werden. Er kommt ins Gefängnis, weg vom Fenster. Wenn er erst einmal aus dem Blickfeld der Menschen ist, wird er sicherlich vergessen. So die Hoffnung von Herodes. Da sitzt er im Gefängnis. Kontakt nach außen hat er dennoch. Seine Jünger dürfen ihn besuchen. Und bei einem Besuch hört er Unglaubliches. Wir hören den Predigtext.
Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn einer Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land.
Eine unglaubliche Geschichte. Und liebe Vorkonfirmanden, ihr werdet jede Woche hier unglaubliche Geschichten in diesem Haus hören. Eine unglaubliche Geschichte nicht nur für Johannes. Der Evangelist Lukas berichtet uns von einem Trauerzug und von einer großen Menschenmenge, die Anteil nimmt, und von einem anderen Zug, der ihm Jesus folgt. Ein Trauerzug, wo Trauer ist. Und ich vermute, ein fröhlicher Menschenzug. Menschen, die Jesus folgen, die ihn hören wollen, die mit ihm auf dem Weg sehen. Und diese beiden Züge im wahrsten Sinne des Wortes, die treffen aufeinander. Und wir erfahren Schönes. Jesus macht das Unglaubliche. Er stellt sich dem Trauerzug in den Weg. Er begegnet dieser Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat, und tritt ihr in den Weg. Unglaubliche Hilfe erfährt die Frau aus Nein von Jesus. Und diese Hilfe beginnt mit einem zutiefst menschlichen Gefühl, dem Mitgefühl. Es gefällt mir, wenn dort steht, es jammerte Jesus. Wir erfahren, Jesus hat Mitleid mit der Frau. Und das heißt, er macht ihr Leid zu seinem Leid. Er lässt sich berühren von dem Leid dieser Frau. Gott sei Dank, möchte ich sagen, ist Jesus kein professioneller Seelsorger, der perfekt mit Nähe und Distanz umgehen kann. Nein, er fühlt mit. Und dieses Mitfühlen tut ihm auch weh. Jesus spricht die Frau an, weine nicht. Zwei einfache Worte, die ich oft benutzt habe, als meine Kinder noch jünger waren und mit einem aufgeschlagenen Knie oder ähnlichem ankamen. Weine nicht, habe ich ihnen gesagt und ihnen Trost zugesprochen. Weine nicht, so sprechen wir unseren Kindern Trost zu. So spricht der Bruder die Schwester an, die Freundin die Vertraute, Worte voller Nähe. Jesus zeigt großes Mitgefühl. Und er zeigt uns, wie wichtig es ist, mitzufühlen. Auch unser Mitgefühl ist etwas Großes. Es macht uns menschlich und es macht uns verletzlich. Es lehrt uns, über unsere eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten hinauszublicken und zu sehen, was der Mensch neben uns gerade braucht. Schauen Sie mal nach links oder rechts. Machen Sie mal jetzt mal. Was braucht die Person links oder rechts neben Ihnen? Wissen Sie das? Der Ehemann lächelt die Ehefrau an, er weiß es vielleicht gerade, aber vielleicht sitzt auch gerade jemand neben Ihnen, von dem Sie nicht wissen, was die Person gerade braucht. Vielleicht kennen Sie aber auch ganz genau die Situation und wissen, da trägt gerade jemand ziemlich schwer. Als Jesus in der Bergpredigt sagte, selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen, da dachte Jesus sicherlich an solche Menschen. Menschen, die sich noch verwunden lassen vom Leid eines Mitmenschen oder eines Mitgeschöpfes. Unsere Lebenswirklichkeit, unser Alltag, da gilt oft das Recht des Stärkeren. Da gilt Gewalt und Profit regieren. Mitgefühl ist da etwas ganz, ganz Größes, eine ganz, ganz große Gabe Gottes. Mitgefühl ist etwas Großes. Aber ganz wird es erst, weil Jesus auch etwas tut, weil er handelt. Jesus tritt dem Trauerzug entgegen, so heißt es. Er tritt der Verzweiflung und der Tragödie in den Weg. Weine nicht, sagt er zu der Frau, und macht dann etwas, was er eigentlich nicht darf. Jesus geht auf die Sargträger zu. Er berührt den Sarg. Ich stelle mir vor, es ist ein offener Sarg. Er berührt ihn. Und damit wird er unrein. Dem Tod darf man sich nicht in den Weg stellen oder ihn berühren. Doch Jesus macht das einfach und sagt zwei unglaubliche, unpassende Worte. Steh auf. Und diese Worte sagt er zu einem Toten, dem toten Jungen in dem Sarg. Liebe Gemeinde, das Mitgefühl ist in das Handeln verliebt. Es bleibt eben nur ein Gefühl, etwas Inneres, etwas Halbes, wenn es nicht im Handeln nach außen drängt. Und darum mahnt und ermutigt uns die Geschichte von der Frau aus Nein zu handeln. Das Mitgefühl gibt das Handeln auf. Aber wenn ich mir diese Geschichte anschaue, wir können nicht handeln wie Jesus. Ich habe es mir schon oft gewünscht und vielleicht haben Sie es auch schon oft gewünscht, den Tod eines Menschen rückgängig zu machen, um das allzu schwere Leid, die unerträgliche Trauer zu beenden. Vielleicht haben Sie auch schon an einem Bett gestanden oder einem Sarg und innerlich gefleht, bitte wach doch auf, lass es nicht wahr sein. Aber diese Macht hat keiner von uns, nein, wir sind nicht Jesus, aber es ist das Mitgefühl, das uns in dieser Geschichte neben Jesus stehen lässt. Und von anderen, da erfahren wir etwas, wie aus Mitgefühl etwas entstehen kann, eine Hilfe, eine Kraft. Da gibt die Erzählung einen Fingerzeig. Was steht da nochmal? Eine große Menge ging aus der Stadt mit ihr. Das heißt doch, ganz allein war diese Frau nicht. Viele Menschen gingen mit auf dem schweren Weg. Sie haben ihr damit gezeigt, wir lassen dich nicht alleine. Wir tragen dich durch diesen Tag, der so voller Entsetzen ist und Abschied ist. Gott sei Dank war das damals so und ich freue mich wirklich, wenn ich Verabschiedungen in der Kirche habe und die Kirche ist voll und man merkt, da tragen Menschen mit. Ich höre aber auch das andere, wenn ich Wochen danach die Trauernden besuche. Sie mir sagen, Freunde haben sich entfernt, sie kommen nicht mehr. Ich glaube, sie können meine Trauer und mein Leid nicht ertragen. Wie traurig ist das für die Menschen, die am Trauern sind? Das Mitgefühl, das bleibt dran. Liebe Gemeinde, wir sind nicht Jesus. Wir können niemanden ins Leben zurückrufen, aber doch können wir aus unserem Mitgefühl etwas Wunderbares entstehen lassen. Ein Zeichen des Mitgefühls, einen Brief an den Menschen schreiben, der gerade ihn schwer an etwas zu tragen hat. Eine konkrete Hilfe, wie kochen, einkaufen, einladen. Ich hörte von der schönen Aktion, die gerade läuft, Gastfreundschaft leben. Sie hätten gestern erleben sollen, wie Pastor Kochlovius sich wie ein kleines Kind gefreut hatte, als er ein Glas Overmaltine geschenkt bekam. Liebe Gemeinde, Ihrem Pastor machen Sie damit eine große, große Freude. Das habe ich schon gemerkt. Bleiben Sie dran. Ganz konkret mitfühlen und überlegen, was hilft der Person links und rechts für mich? Zeit schenken, einfach da sein, das ist ganz, ganz viel. Wir sind nicht Jesus, aber wir können nicht wissen, ob es sich vielleicht gerade unsere Worte sind, die einen Menschen in seiner Trauer erreichen und ganz neu Mut machen. Wir können nicht wissen, ob es gerade unsere Gebete sind, die einen Mensch zurückhält, endgültig im Dunkel zu verschwinden. Wir können nicht wissen, ob das Geld, was wir gerade zusammengelegt haben, nicht darüber entscheidet, ob gerade ein Mensch in einer großen Not geholfen wird, wie auch immer. Jesus hat ganz und gar ernst gemacht mit seinem Mitgefühl. Die Begegnung vor Nein ist viel mehr als eine einmalige Begegnung oder ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben Jesu. Diese Geschichte zeigt, wer und wie Jesus ist. Ein Grundton wird angeschlagen. Ein inneres Motiv wird deutlich, nach dem Jesus lebt. Die Begegnung vor den Stadttoren Nains ist auch eine Station von Jesu Weg ans Kreuz. Mit seinem Mitgefühl, mit seinem Mitleid hat er all die verlorenen, verzweifelten Weinen auf dieser Erde mit hineingenommen. Er hat sich mit seinem Leiden ganz und gar preisgegeben für uns. So lässt sich auch unser Leiden, unsere Trauer, unsere Verzweiflung eintragen in die Geschichte der Frau von Nain. Wir können uns neben sie stellen und sehen, wie Jesus uns auf dem Weg entgegenkommt. Und mit ihm hören wir auch die Worte Jesu, weine nicht. Und wir hören ihn rufen, steh auf aus deiner Angst, steh auf aus deiner Verzweiflung, steh auf aus den Zwängen, die dich gerade niederdrücken. Steh auf zu neuem Leben, zu neuem Mut, zu neuer Kraft. Es gibt nicht nur den physischen Tod, sondern das Sterben beginnt schon eher. Man kann völlig lebendig sein und doch wie tot sein. Ein schlimmes Ereignis kann einen aus der Bahn werfen und man ist wie tot. Man nimmt nicht mehr am Leben teil. Was soll das Leben eigentlich noch? Welchen Sinn hat es noch? Oder ein Mensch ist durch eine üble Begegnung für mich gestorben. Ich denke, das kennt jeder von uns. Das heißt, ich bin so enttäuscht von einem Menschen, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Er ist für mich wie tot. Tod fängt nicht mit dem Sterben an. Wie tot und gelähmt sind wir in unseren Sorgen und Ängsten durch die Verzweiflung, die uns durch ein Ereignis erfasst hat, durch die Zwänge, in denen wir leben. Diese Aufforderung Jesu ist wunderbar. Steh auf. Steh auf, manchmal bin ich wie tot und Jesus ermuntert mich, steh auf. Steh auf, nimm am Leben wieder teil. Seit Jesus gibt es keine Sinnlosigkeit mehr. Steh auf, nutze den Tag mit dem, was dir möglich ist. Vor vielen Jahren haben wir zusammen in Krelingen studiert, die eben aufgestanden sind, die sie wahrgenommen haben. Eine besondere Zeit war es, die so prägend war, dass wir uns jährlich einmal treffen. Einer kann heute leider nicht da sein. In dieser Zeit, die hat uns zusammengeschweißt, hat uns zu Geschwistern im Herrn gemacht, wo wir völlig unterschiedlich sind, unterschiedliche Ansichten. Wenn Sie wüssten, wer hier vorne vor Ihnen steht, vielleicht dürfte ich gar nicht auf die Kanzel. Der Gero hat schon ziemlich gezittert, mich hier draufzulassen. Seine größte Sorge war wahrscheinlich, Gero, steh auf, dass ich jetzt anfange, von Sarah Wagenknecht zu erzählen, nicht wahr? Nein, aber so link bin ich nicht, das weißt du ganz genau. Aber er hatte schon Angst, denn vor 2 Jahren, da hast du ja ordentlich was abbekommen, nicht wahr? Aber du hast es schon vergessen und geschwisterlich vergeben, so ist das. Diese Zeit war sehr prägend und eine Geschichte hat mich seit dieser Zeit begleitet und die ist ganz tief in mir drin, weil ich sie so verstanden habe. Der Gründer von Krelingen, Heinrich Kemner, der lebte damals noch und er kam immer mal wieder zu uns Studenten, hat von uns sich erzählt oder eben in Gottesdiensten haben wir ihn erlebt und er war ein, ja ich möchte wirklich sagen, ein Prediger mit Vollmacht. Und er erzählte uns einmal eine Geschichte aus seiner Vikarszeit. Und diese Erzählung blieb hängen. Er bekam damals, als er Vikar war, einen Auftrag von seinem Mentor, von dem Pfarrer, eine uralte Frau zu besuchen, um an dieser Situation zu lernen. Kemner fragte sich als Vikar, was er wohl lernen sollte, welche Situation er denn dort antreffen wollte, und er bekam, man würde sagen, heute Kopfkino. Er hörte, dass die Frau nicht mehr aus ihrem Haus gehen könnte, sie sei blind und würde von ihren Kindern jeden Tag in den Wohnzimmersessel gesetzt, wo sie die meiste Zeit des Tages verbringen würde. Kemner sagte uns, dass er durchaus Angst hatte vor diesem Besuch, in ein Zimmer zu kommen, wo ein Mensch wie tot ist. Er zögerte diesen Gang, diesen Besuch heraus, bis es nicht mehr ging. Und schließlich machte er ihn. Und er wunderte sich, als er ankam. Als er von der Tochter in das Zimmer der uralten Frau geführt wurde, fröhlich empfangen wurde und wie die Frau zu ihm sagten, endlich sind sie da. Mit einem Lächeln auf den Lippen. Und dann erzählte sie, sie kenne ihn bereits ganz genau. Die Gemeinde wäre zu ihr gekommen, ganz viele, und hätten von ihm erzählt. Sie hätte Anteil genommen und hätte schon eifrig für ihn gebetet. Diese Frau war nicht wie tot. Ihre Glaubensbeziehung gab ihr Kraft, auch mit ihren Einschränkungen zu leben und ihre Möglichkeit mit ihren Möglichkeiten zu gestalten. Kemner sagte, und das ist ganz fest in meinem Kopf drin geblieben, diese Frau war die Gebetsmaschine der Gemeinde. Trotz ihrer Eingeschränktheit konnte sie unglaublich viel tun, beten, was das Zeug hält. Viele Gemeindeglieder besuchten diese alte Frau. Sie war eine gute Zuhörerin, sie war die Seelsorgerin dieser Gemeinde. Steh auf. Obwohl die alte Frau dies nicht konnte, stand sie im übertragenen Sinne dennoch jeden Tag neu auf, tat, was sie konnte, nahm mit ihren Möglichkeiten am Leben teil. Mit der Frau aus Nein hören wir Jesus sagen, steh auf, nimm wieder am Leben teil. Steh auf, das ist der Ruf ins Leben aus den Lähmungen, die das Leben uns manchmal bereitet. Steh auf, das ist in dieser Geschichte aber noch mehr. In den letzten Versen der Geschichte hören wir, dass die Menschen Furcht ergreift. Denn die Menschen merken, hier werden die Grundfesten des Lebens erschüttert. Das, was sicher ist, gilt mit einem Male nicht mehr. Der Tod ist nicht mehr todsicher. Steh auf. Diese unglaublichen Worte Jesu geschehen in Vollmacht. Der Junge wird tatsächlich wieder ins Leben gerufen und hat nichts Besseres zu tun, als anfangen zu reden. Die Totenauferweckung in Nein ist damit auch unsere Hoffnungsgeschichte. Dem Tode ist die Macht genommen ein für allemal. Der Tod ist fortan der Übergang in die Nähe Gottes, wo wir eine neue Heimat finden. Deswegen stehe ich hier und deswegen nur kann ich meinen Dienst als Pfarrer tun, weil diese Hoffnung trägt. Steh auf, so spricht Jesus auch zu unseren Toten, zu denen, die wir haben hergeben müssen und deren Fehlen in unserem Leben immer noch wehtut. Weil Jesus sich dem Leiden und dem Tod ganz und gar preisgegeben und ihn überwunden hat, ruft er die, die tot sind, zu neuem Leben auf. Steh auf. Wenn wir unseren letzten Weg gehen, werden wir seine Stimme hören. Steh auf. Du gehörst nicht in den Tod. Du gehörst zum Leben. Steh auf. Liebe Gemeinde, vielleicht atmen Sie schon durch. Normalerweise predige ich immer nur 15 bis 20 Minuten. Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger. Der Gero hat gesagt, Thomas, predige richtig lange, damit die Gemeinde nachher sagt, Gott sei Dank ist der Gero wieder mit kürzeren Predigten da. Du kriegst doch einen ab. Tut mir leid, Gero. Noch einmal zurück zu Johannes dem Täufer. Der hatte von den seinen Jüngern von der Totenauferweckung in Nain gehört. Und er wusste, was dies zu bedeuten hatte. Nämlich, dass sein Warten auf den Heilsbringer, der alles heil macht, auf den Erlöser, der uns mit Gott versöhnt, ein Ende hat. Und damit auch sein Warten und sein Dienst endlich ein Ende hat. Sein Auftrag erfüllt ist. Zur Sicherheit lässt er nochmal nachfragen, bist du Jesus der Erlöser? Und Jesus antwortet den Jüngern, die zu ihm gekommen sind, den Jüngern von Johannes, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Amen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes konnte schließlich das Unglaubliche glauben und darin kann er uns zu einem Vorbild werden. Mit ihm dürfen wir gewiss sein, der Tod ist nicht mehr sicher. Das Leben zählt, wir dürfen neu aufstehen aus den Verhältnissen, die uns lähmen. An Jesus dürfen wir lernen, was Mitgefühl heißt, es einen jammern lassen. Das Tröstende, auf einen Menschen zugehen und auch zu handeln, so wie wir können und es in unserer Macht steht. Und ihm dürfen wir dankbar sein, dass der Tod und vor allem auch unser Tod nicht mehr todsicher ist, sondern der Übergang ganz neu ins Leben. Gott gebe uns die Freude, den Mut und die Kraft, diese Gewissheit morgen übermorgen und den Rest unseres Lebens in unseren Alltag umzusetzen und zu leben. Amen. Steh auf, das tun wir jetzt.